Wir sind ja immer noch bei unserer Predigtserie 3G und heute, wir sind immer noch beim Gebet und heute möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen, wie David betet. Ich glaube, ich hatte mal eine Fernbedienung. Heike, liegt die Fernbedienung nach vorne oder habe ich die? Ihr wisst ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sein. Deshalb hat er eine Gehilfin. Und ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen über diesen ganz bekannten Psalm, Psalm 23. Ich glaube, es gibt keinen, der diesen Psalm nicht wirklich kennt. Und spätestens jetzt, heute, wirst du ihn kennenlernen. Und ich glaube, er hat auch uns was zu sagen. Wir alle wissen, wie der Psalm beginnt. Der Herr ist mein Hirte. Mit diesen Worten beginnt ja dieser Psalm und ich glaube, das ist auch einer der bekanntesten Psalmen, die wir kennen. Den kennen auch ganz viele auswendig und von dort her. Und ich weiß gar nicht mal, wie oft ich diesen Psalm auch vorgelesen habe, gebetet habe, wenn ich bei kranken Menschen war, wenn ich bei Sterbenden war oder wenn ich bei Menschen war, die in irgendeiner anderen schwierigen Situation waren. Und diese Bilder, die ja so einfach sind, treffen dann mit ganzer sanfter Wucht in unsere Herzen hinein. Und diese Worte vermögen uns zu trösten, ermutigen und auch Licht hineinzubringen in vielleicht keine so einfache Situation, in einen schweren Weg, in einen düsteren Lebensabschnitt. Wir wissen, die äußere Not wird nicht gleich beseitigt, aber unser Blickwinkel kann sich ändern, dass wir Dinge aus der Perspektive Gottes sehen zu lernen. Und das geht's da. Und wir gewinnen neue Kraft und werden dann auch ermutigt. Und das ist ja das Tolle am Wort Gottes, dass das Wort Gottes uns ermutigt. Und wir sagen ja so schön, sein Wort ist seine Gegenwart. Wir sprechen von den Worten Gottes als lebendige Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Bibellesen. Wenn euch so eine Wahrheit anschaut, in euer Herz fällt und es euer Leben, für euer Leben Kraft gibt. Ich möchte aber ganz zu Anfang nochmal diesen Psalm lesen, dass jeder weiß, wo wir sind. Oh, vielleicht sollte ich noch anmachen, das hat auch was. Also, wer es noch nicht gewusst hat, diesen Psalm hatte David geschrieben. Der Herr ist mein Hirte. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Das sind mal so die Aussagen aus dem Psalm 23. Und wir wissen, David, der hat im Alten Testament gelebt. Und von David kann man sagen, der hat nicht nur gute Lebensabschnitte gehabt, sondern auch sehr schwierige. Und wir sehen in seinem Leben, da gab es ein Auf und ein Ab. Also wenn ihr denkt, wie lange er warten musste, bis er denn endlich König war. Also er hat eine Berufung bekommen und dann ist er nicht gleich König geworden, sondern wurde vom Saul verfolgt. Er musste ganz lange warten, bis er denn endlich König wurde. Und als er denn endlich König war, wissen wir auch aus der Geschichte, auch da ging es nicht nur bergauf. Selbst sein eigener Sohn, der Absalom, wollte ihn vom Thron weg haben. Und da kann man jetzt noch ganz viele unzählige Beispiele nennen, wie doch das Leben vom König David von Höhenflügen und auch von Tiefen gekennzeichnet war. Das war ein Mann, der von Glück und Leid gezeichnet war. Und der oft auch nicht wusste, in welche Richtung geht mein Leben. Aber in all diese Situationen hatte er eine Konstante in seinem Leben. Und ich hoffe, wir haben diese Konstante auch in unserem Leben. Nämlich, der Herr ist mein Hirte. Und wir wissen ja, wenn David von einem Hirten spricht, vielleicht müssten wir für die IT-Spezialisten sagen, der Herr ist meine Solution oder sowas ähnliches. Aber David, wenn er diesen Begriff Hirte nennt, hat eine ganz klare Vorstellung, was er damit meint hat. Wir wissen, David war selber in seinen jungen Jahren ein Hirte. Und er wusste, die Schafe können sich nicht selber versorgen. Das musste der Hirte tun. Der hat sie versorgt. Er, der Hirte, leitet die Schafe, damit sie das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Ich würde fast sagen, das, was sie zum Überleben brauchen. Und dann sagt David weiter, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Können wir dazu auch noch Amen sagen? Also, dass der Herr unser Hirte ist, das fährt uns gut ein. Aber dass wir keinen Mangel leiden. Aber was gut ist, der Hirte sorgt für seine Schafe und hat jedes einzelne Schaf im Blick. Trotz der großen Herde. Und der Hirte führt die Schafe zu nahrhaften Plätzen. Da sagt David Folgendes. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserquellen, an denen ich ausruhen kann. Also der gute Hirte sorgt für sein Schäfle oder seine Schafe, alles, was sie zum Leben brauchen, nämlich Weide und frisches Wasser. Das können wir überlegen, wenn man es übertragen sollte. Darf ich die ELD-Schüler wieder quälen? Was wäre ja jetzt der hermeneutische Ansatz für uns? Was ist die Weide und was ist das frische Wasser? Was ist dein Futter? Was ist dein frisches Wasser? Mach dir Gedanken darüber. Also David wusste, Gott ist die Hirte und David ist sein Schaf. Ich weiß nicht, ob jedem das Bild so gefällt, so Milch, Schäfli. Aber David war sich bewusst und auch gewiss, dass Gott genau weiß, was er braucht. Und das ist doch das Großartige auch heute Morgen. Gott, Jesus weiß, was du brauchst, gerade jetzt. Und wenn David hier von Versorgung spricht, meint er nicht primär Essen und Trinken, sondern er spricht von der Nahrung für unsere Seele. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Und wenn im Alten Testament von der Seele oder die Seele beschrieben wird oder drüber geschrieben wird, meint es immer den ganzen Menschen mit Geist, Seele und Leib. Und David meint, dieser großartige Hirte, der sorgt für den ganzen Menschen. Er schenkt mir die nötige Kraft. Was zerbrochen ist, bringt er in Ordnung. Der Mensch, der am Boden zerstört ist, richtet er wieder auf. Wenn ich dem Hirten begegne, dann sorgt er dafür, dass Geborgenheit und Frieden wieder einkehren dürfe. Und für David war es nicht die Frage, kann ich den Weg verstehen, den Gott mich führt? Er fragt auch nicht, ob er für all das, was in seinem Leben passiert ist, ob er da eine plausible Erklärung hat. Wir Menschen neigen doch dazu. Wir müssen alles wissen und wir brauchen für alles eine Erklärung. Aber habt ihr auch schon festgestellt, wenn man mit Gott unterwegs ist, gibt es nicht für alles eine Erklärung. Das macht doch das Glauben aus. Dass ich nicht alles weiß, aber der Herr im Himmel weiß es. Also wenn ich genau weiß, was die nächsten Schritte sind, ist es einfach, Gott zu vertrauen. Aber wenn ich eben diesen übernächsten Schritt nicht kenne, das ist doch die Herausforderung des Glaubens. Und David hat so ein tiefes Vertrauen, ob ich das jetzt erklären kann, ob ich das alles weiß. Ich weiß, Gott führt mich. Er ist mein guter Hirte. Ihm war es nicht so wichtig, immer alles zu verstehen. Für ihn war das einzige Wissen wichtig: ich kann meinem Hirten vertrauen. Weil er schreibt, er führt mich auf welchen Wegen? Auf rechten Wegen. Also wenn du dein Leben Gott anvertraust, sagst, Jesus, du darfst der Herr in meinem Leben sein. Führ du mich auf meinem Lebensweg, dann weiß ich, er führt mich den richtigen Weg. Das war für David wichtig. Ich muss nicht jeden Weg analysieren und erklären können. Er weiß gewiss in seinem Herzen, das war seine innere Glaubensüberzeugung, dass Gott ihn richtig führen wird. Er weiß, dass Gott gute Absichten hat. Wir sagen doch so schön am Sonntagmorgen im Gottesdienst: Gott ist gut, alle Zeit. Auch am Montag? Auch wenn du dein Auto parkst, statt auf der Straße, auf dem Mäuerchen, ist dein Gott auch alle Zeit gut? Wisst ihr, Gott ist gut alle Zeit. Er hat gute Absichten mit uns. Aber Gott macht es nicht nur für David, sondern weil Gott der gute Hirte ist und er ihn auf seinem Leben führt, macht er sich durch das Leben von David erkennbar. Also die Güte Gottes wird im Leben sichtbar. Die Güte Gottes wird sichtbar durch dich und mich. Die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes wird sichtbar durch uns. Sonst ist das irgendein Satz, ja, Gott ist barmherzig. Aber das darf doch sichtbar in deinem und meinem Leben werden. Also es geht darum, auch in dem Psalm, nicht nur darum, dass es David besser geht, sondern es geht in dem Psalm auch darum, dass Gott in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gerechtigkeit, in Liebe und Gnade erkennbar wird. Und das war etwas, was der größte Prophet aller Zeiten schon auch begriffen hat, nämlich der Mose. Wir wissen, also ich wüsste nicht, ob ich mit diesem Herrn Mose hätte tauschen wollen und die Israeliten durch die Wüste zu führen. Aber das war nicht einfach mit dem Volk Israel, um es mal so auszudrücken. Und wie das so ist, die Israeliten hatten sich einen Götzen gemacht. Den haben sie sogar angebetet und haben Gott damit verworfen. Und der hat sie aus Ägypten, aus dem Land der Knechtschaft herausgeführt. Und dann lesen wir im Wort Gottes, dass Gott zornig wurde. Und dann sagt er Folgendes: Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Das sagt er zu Mose. Jetzt könnte man doch denken, ja, der Mose hätte sich doch freuen können. Denn wäre das Volk losgeworden, das ihn ja auch ständig angegriffen hat, das ihn sogar töten wollte. Er hätte überlebt und Gott hätte mit ihm was Neues angefangen. Geht es uns manchmal nicht auch so, wenn es den und den nicht gäbe, wäre mein Leben auch einfacher? Was macht Mose? Mose hat es nicht akzeptieren wollen. Und er hat was gemacht, was Gott ihm eigentlich verboten hat. Er versucht, ihn umzustimmen. Also ich finde den Mann klasse. Also Gott sagt, mit denen ist aus, fertig, ich habe die voll. Ich mache es mit ihrem Mose. Und dann versucht, ihn umzustimmen. Und das macht er jetzt nicht primär wegen dem Volk Israel, denn der wusste, der Zorn Gottes ist gerechtfertigt. Ich glaube, der wird nicht so cool gekommen sein, als die wieder neue Götzen angebetet haben, hat gesagt, aber was habt ihr wieder angestellt, sondern der hat wahrscheinlich innerlich, das können wir im Wort Gottes zwar nicht so lesen, aber ich kann mir das vorstellen, sein Adrenalinspiegel wird ziemlich nach oben, sein Blutdruck wird so 200 zu 100 gewesen sind und die Puls vielleicht von 200, als er das gesehen hat. Und dann überlegt er sich, dass er noch mit Gott handeln könnte. Ihn umstimmen. Und Das Großartige an diesem Mose ist, er flehte für Gott, nicht für Israel. Weil er hat verstanden, wenn Gott es macht, dann steht der Ruf Gottes in Gefahr. Er sagt ihm, was sollen denn die Völker über den Gott Israels denken? Wenn er zuerst mit großer Macht und mit großer Kraft und mit spektakulärer Weise das Volk Israel aus Ägypten befreit und dann sie in der Wüste tötet. Was gibt es ein Bild von dir, Gott? Und Mose fleht jetzt Gott an, hey Gott, lass bitte deinem gerechtfertigten Zorn keinen freien Lauf. Und er begründet es so. Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen. Das ist mal mutig. Also Gott hat was beschlossen und der Mose geht hin. Hey Gott, das kannst du nicht bringen. Überleg mal, was du damit anrichtest. Ich finde es fast dreist, aber er hat Gott gekannt. Und er hat ein vertrautes Verhältnis zu Gott. Ihr wisst ja, im Zelt der Begegnung hat Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen, getrennt durch eine Wolke. Also sie haben miteinander ausgetauscht. Und deshalb hat er so ein vertrautes Verhältnis zu gehabt und konnte sich auch getrauen, so mit Gott zu argumentieren. Also Mose erklärt ihm, was denken die Heiden über dich, Gott? Das wird dein Name zerstören. Die Menschen kennen nur deinen Zorn. Das war ja auch das Bild von den Göttern, den man hatte. Aber von deiner Gnade, von deiner Liebe und meiner Barmherzigkeit werden sie nichts erfahren. Die Menschen würden an die Ehre werden. Wer will so einem Gott noch dienen wollen, wenn ich einen Fehler mache? Kopf ab. Und was macht Gott? Da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Und Gott hat sich erbarmt über Israel um seines Namens willen. Und das hat er immer und immer wieder gemacht. Wir kennen die Geschichte, als Israel ausgezogen ist aus Ägypten, die Ägypter sie verfolgt haben, sie vor dem Schilfmeer standen, dann haben sie Gott durch Ungehorsam beleidigt. Und trotzdem hat Gott ihnen geholfen. Und warum er das gemacht hat, das lesen wir hier im Psalm 106, Vers 8. Dennoch errettete er sie um der Ehre seines Namens willen und um seine große Macht zu zeigen. Und das ist auch noch so, was wir als Christen reflektieren dürfen. Als Christen dürfen wir auch wissen, es geht nicht auch darum, dass sich alle Wünsche und alle Sehnsüchte erfüllt werden, sondern es geht darum, dass ich durch mein Leben Gott Ehre gebe. Also wenn Gott dich segnet, dann klopf dir bitte nicht auf die Schulter und sagst, ich bin doch ein toller Hecht. Wenn es mich nicht gäbe, wie arm wäre das Reich Gottes. Sondern wenn Gott dich segnet, dann ist es ein Zeugnis für andere Menschen und die Ehre gehört Gott. Wenn es dir gut von der Hand geht, wenn alle Menschen dich loben, dann ist es ein Hinweis darauf, dass Gott dich gesegnet hat. Und das Gute ist, auch unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte werden erfüllt. Aber es geht darum, dass Gott geehrt wird durch mein und dein Leben. Paulus betet für die Christen in Philippi. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Und eure Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Also wenn man Früchte in deinem Leben sieht, dann ehrt es Gott. Also es geht nicht immer um die Frage, will ich es oder will ich es nicht, sondern es geht darum, dass ich durch das, was Gott in mir wirkt, und er schreibt es hier in diesem Abschnitt, dass Jesus das in mir wirkt. Dann geht es darum, dass wir Gott damit ehren. Und das ist auch so ein Hinweis, dass wir bei allen wichtigen Entscheidungen, die wir treffen, dürfen wir überlegen, ehrt das Gott? Und wenn es Gott nicht ehrt, sollten wir eine andere Entscheidung treffen. Auch wenn der ursprüngliche Weg vielleicht der schönere wäre. Aber die Wege, die Gott uns führt, sind die besseren Wege. Gott möchte und will unser Leben erfrischen. Man könnte es auch anders formulieren. Gott will dein und mein Leben bereichern. Und er, der Hirte, weiß, was das Beste für dich ist. Er weiß, was das Beste für mich ist. Ein zweiter Gedanke. Gott ist nicht nur der Hirte von David, was David auch erfahren hat. Gott lässt mich nicht im Stich. Wissen von David? Der war so ein leidenschaftlicher Hirte und der hat sein Leben riskiert für seine Schöfle. Und dann hat er gesehen, dass die Philister das Volk Israel verspotten. Da gab es einen Riesen, der heißt Goliath. Und David hat gedacht, wenn ich auf meine Schäfchen aufpassen kann und sie retten kann von den Löwen und von den Bären, dann werde ich auch diesen Philister besiegen. Und was macht der König Saul? Er traut es ihm nicht zu. Und was sagt David? Also er hat nicht gesagt, ja, König Saul, du bist der König, ich bin dein Knecht, ich gehe wieder von dann. Nein, der hat nicht nachgegeben. Und manchmal ist gut, wenn man im Leben nicht nachgibt. So wie Kinder, wenn die was wollen, die geben auch nicht nach. Die betteln so lange, bis die Eltern sagen, können wir uns überlegen oder machen es oder wie auch immer. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage ihn auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Das finde ich schon mal eine Hausnummer. Vier verwöhnten Westeuropäer würden wahrscheinlich auf den nächsten Baum flüchten oder sagen, ja, ich habe ja noch 100 andere Schafe, warum soll ich mein Leben riskieren? Wenn das Raubtier mich angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Also, das war keine Angsthase, wie man so schön sagt. Aber um nochmal im Bild zu bleiben. Ein guter Hirte lässt seine Schafe nie im Stich. Und so leidenschaftlich sich jetzt David für seine Schafe eingesetzt hat, so leidenschaftlich hilft der Gott Israels denen, die ihm vertrauen. Deshalb kann David sagen, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. David wusste, wenn es schwierig wird, wenn die Feinde übermächtig sind, dann wird der gute Hirte die Feinde in die Flucht schlagen. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Feinde heißen. Vielleicht heißen sie Menschenfurcht. Vielleicht heißen sie Mutlosigkeit. Was auch immer die Namen sind. Wir dürfen wissen, unser guter Hirte wird sie in die Flucht schlagen. Also, Jesus wird es auch nicht zulassen, dass sich jemand zwischen seinem Schaf und ihm stellt. Er wird wie der David als Hirte die Schafe dem Löwen und dem Bären entreißen. Und das können wir im Neuen Testament lesen. Johannes 10, 27 und 28. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Wichtiger Satz. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Das ist die Zusage, die Jesus dir gibt. Du kannst nicht aus der gnädigen Hand Gottes gerissen werden. Er beschützt dich. Also wenn du angegriffen wirst, wird Jesus sagen, stopp bis hier und nicht weiter. Ist das ein gutes Gefühl? Gibt uns das Sicherheit? Glauben wir das? Nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, wo wir so schön Gott gelobt haben. Im Alltag. Dürfen wir wissen, Jesus, der gute Hirte, steht auf meiner Seite. Und der Heilige Geist wird uns das groß machen im Alltag. Uns das Bild darstellen. Und hier steht niemand. Und was bedeutet niemand? Niemand. Also keiner. Und es wird auch der Tag kommen, an dem für alle sichtbar werden wird, wie fürsorglich Gott zu denen ist, die ihm vertrauen. In Psalm 23, 5 steht dann: Du lässt mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, ach so, sollte ich noch bringen, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Das ist mal eine Aussage. In gewissen Lebensabschnitten ist es im Leben von David sicher sichtbar gewesen, dass es sichtbar war, dass Gott mit ihm war, dass Gott ihm beigestanden ist. Als er seine Feinde zum Beispiel mit der Hilfe Gottes besiegt hat und sein Reich immer größer wurde, dann war das sichtbar. Gott ist mit David. Das hat es dem Volk Israel gezeigt, auch den Nachbarn drumherum. Deshalb hatten die Angst. Aber David hat auch große Rückschläge erlitten. Und dann war nicht immer sichtbar, dass Gott ihm den Tisch deckt. Aber David hatte so die tiefe Gewissheit in sich, dass Gott für ihn sorgt, dass Gott mit ihm ist. Auch wenn es die Feinde nicht erkennen. Und uns als Christen geht es doch auch so. Auch wir erfahren doch, dass Gott uns einen reichen Tisch deckt. Wenn Gott uns segnet mit den Dingen, die wir brauchen, dann ist es sichtbar, auch für den Teufel und für Leute, die uns vielleicht nicht so gut gesinnt sind. Aber wir erfahren auch, dass er uns den Tisch deckt, wenn unsere Feinde das nicht sehen. Noch nicht, möchte ich mal sagen. In 1. Johannes 3, Vers 2 steht: Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt. Das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Ja, das wird ein gewaltiger Tag. Wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn Gottes. Aber wer du wirklich bist, wird man erst sehen, wenn Jesus wiederkommt. Und auch wir werden ihn wirklich erkennen, wie er ist. Und hier steht ein wichtiger Satz. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Jetzt beten wir immer noch, Herr Jesus, gestalt mich um in dein Bild. Und hier steht aber, schreibt der Johannes im ersten Johannesbrief, wir werden sein wie er. Und wenn es dann soweit ist, dann lädt uns Gott so eine große Fest ein. Und dann werden es auch all die Menschen sehen oder all die sehen, die Jesus abgelehnt haben. Die können dann nur zusehen. Eines ist bis dato sicher, Gott lässt seine Leute nie im Stich. Er ist ein guter und fürsorglicher Hirte. Und weil das so ist, hat David es so formuliert: Ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da. Also er hat sich entschlossen, ich möchte bei Gott wohnen. Also David hat gewusst, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Er wusste, Gott wird ihn reich beschenken. Und ein Mensch, der Gott vertraut, tut, macht es, weil er weiß, dass Gott Gutes im Sinn hat. Oder wir vertrauen doch auch noch Menschen, wenn wir wissen, dass sie Gutes mit uns im Sinn haben. Wenn einer Böses mit mir vorhat, dem vertraue ich nicht. Aber wir vertrauen Gott, weil wir wissen, dass er Gutes im Sinn hat. Dass er uns nicht ärgern möchte. Und er wusste, dieser David, Gott wird mich belohnen. Und das gilt schon in diesem Leben. Er schreibt, nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Oh, super. Das müssen wir noch miteinander lernen, das vorne und hinten. Ist aber ein typischer Anwenderfehler. Ist das auch unsere Gewissheit, dass Güte und Gnade uns umgeben alle Tage? Aber das gilt erst recht, wenn wir mal bei Jesus sein werden. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit, schreibt er weiter. Das vergessen wir manchmal vor lauter Beschäftigung. Unser endgültiges Ziel, auch wenn man, ich möchte uns da nicht hin vertrösten, aber unser endgültiges Ziel liegt im Jenseits. Dann interessiert es kein Mensch mehr, was für ein Auto du gefahren hast, was du für Wasserhähne gehabt hast in deiner Wohnung. Wir wissen, dieses Jenseits wird auf der neuen Erde sein. Und dort wird Gott bei uns sein und wir bei ihm. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Ein Vers aus der Offenbarung. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk und Gott selbst wird bei ihnen sein. Dann sind wir am Ziel angekommen. Das ist dein Ziel. Falls du dein Ziel vergessen hast, hier steht's. Wir werden für immer im Hause des Herrn sein. Und wisst ihr, deshalb lese ich diesen Psalm so gern. An Sterbebetten. Weil er uns zeigt, dass Gott uns durch das finstere Tal des Sterbens hindurchführen wird. Und wir am Ziel ankommen werden. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ist das eine gute Hoffnung? Können wir so wie David beten? Zusammenfassend oder Schlussgedanken, den ich da noch einwerfen möchte. Also wer mit dem Herrn in Verbindung ist, der alles geschaffen hat, dem alles gehört, dem wird auch nichts fehlen. Das unterstreicht dieser Psalm. Mit seiner schlichten und eindringlichen Bildsprache. Und als Christen haben wir doch den besten Hirten, nämlich Jesus. Er selbst sagt über sich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Und wir wissen, Jesus hat alles für uns Menschen gegeben. Er ist nicht nur der gute Hirte, sondern er ist der beste Hirte. Er sorgt für seine Schafe so leidenschaftlich, dass er sogar für sie gestorben ist. Und mit diesem Bibelvers möchte ich dann auch zu Ende kommen. Das ist so der Abschluss vom Hebräerbrief mit den Segenswünschen. Und da schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, ihn durch dessen Blut der neue und ewige gültige Bund geschlossen wurde. Ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Und es ist doch großartig. Jesus Christus gibt uns die Kraft, alles zu tun, was Gott gefällt. Ist das anstrengend? Das Gute zu tun, wenn mir Jesus die Kraft dazu gibt. So sorgt der gute Hirte für dich und für mich. Also er gibt dir nicht eine Liste, die du abarbeiten musst, sondern er führt uns auf eine frische Weide und gibt uns immer Wasser zu trinken. meint, wir haben sein Wort, wir haben den Heiligen Geist, wir sind an der Quelle des Lebens angeschlossen. Und das ist das Großartige. Und mein Wunsch heute Morgen ist einfach, dass jeder von uns heute Morgen so eine tiefe Berührung von diesem guten Hirten bekommt. Das brauchen wir. Er kennt dich, er kennt mich, er weiß, wo du stehst, er weiß, wo ich stehe, er weiß heute Morgen, was du brauchst, er weiß, was ich heute Morgen brauche. Aber dass wir uns ganz neu aufmachen, diesem guten Hirten zu vertrauen, das ist großartig. Und das ist das größte Geschenk, das Gott uns geben konnte, dass Jesus unser guter Hirte ist. Ich weiß, wenn man so Psalmen, die kennen wir auswendig und können sie rezitieren, aber die tiefen Wahrheiten, die da drinnen stecken. Ich kann Jesus 100% vertrauen. Und ich darf durch mein Leben ihm Ehre geben. Durch mein Leben wird Gott geehrt. Das ist jetzt die Herausforderung. Und dann sagt Jesus, ich gebe dir die Kraft, dass du das tun kannst. Können wir dankbar sein für so eine gute Hirte? Ich glaube, wir können es. So, lass uns aufstehen und bete zum Schluss. Und das bitte wir Jesus heute Morgen, dass du uns die Kraft gibst, so zu leben, wie dir es gefällt. Wir danken dir für dieses Vorrecht. Wir danken dir für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade. Wir danken dir, dass du unser guter Hirte bist und dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, Jesus, dass deine Wege gut für unser Leben sind, dass das die besten Wege sind. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und ich möchte dich so recht herzlich bitten, Jesus, dass jeder einzelne von uns deine Stimme vernimmt im Alltag, dass er die richtigen Wege gehen kann. Herr, ich möchte dich bitten für jeden, der heute Morgen da ist, dass er dich besser und tiefer kennenlernt. Herr, ich bitte dich, Jesus, dass er eine Berührung von dir erfährt. Herr Jesus, wir haben es heute Morgen so nötig, dass du unsere Herzen und unsere Leben berührst. Ich danke dir dafür, für deine Hilfe und für deine Gnade. Du bist unser guter Gott. Wir preisen dich, wir ehren dich und danke, dass du meine Geschwister heute Morgen segnest, dass du ihnen wohltust, dass du ihre Herzen berührst. Du weißt heute Morgen, was jeder von dir braucht. Danke, dass du uns so individuell begegnest, Jesus, und dass wir wissen dürfen, du führst uns auf gute Wege, du führst uns die richtigen Wege. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen, bevor wir zum Abschluss kommen.